NDR Klassik.
Maria der Revjagina und das Orchester der Hochschule für Musik Karl Maria von Weber in Dresden spielten hier Sergei Prokofjew. Die Musikhochschule in Dresden hat ja nun ein doch ziemlich langes Interim hinter sich bringen müssen nach dem Rücktritt der früheren Rektorin und diversen Verwerfungen dann auch im Nachfeld. Da hat man sich nun schließlich auf einen erfahrenen und charismatischen Künstler an der Spitze geeinigt, auf Axel Köhler nämlich, der nun nach ein bisschen weiterer Verzögerung noch sein Amt antreten kann. Und da ist er vorher nochmal bei uns im MDR-Klassik-Gespräch. Herr Köhler, bevor wir über das neue Amt reden, erstmal eine kurze Rückschau. Sie standen bis fast zum Moment eigentlich auf den Domstufen als Bruder Malachias im Namen der Rose. Das Musical, das Sie da bei den Domstufen festspielen, auch selbst inszeniert haben. Und jetzt von der Open-Air-Bühne hinein ins Rektorenbüro. Das ist auch ein kleiner Kulturschock, oder?
Naja, ich habe versucht, diesen Kulturschock abzufedern, indem ich schon die freien Tage, die während dieser Inszenierung stattgefunden haben, in der Hochschule gearbeitet habe. Insofern kann ich von Schock nicht mehr sprechen. Ich freue mich drauf, dass das jetzt endlich beginnt.
Wie ist es denn auf den Domstufen gewesen? Also man hat ja gehört, es sei ein sehr großer Erfolg gewesen. Wie erleben Sie das dort auf so einer ganz speziellen Open-Air-Bühne?
Ich bin ja schon ein bisschen Open Air erfahren, habe 5 Produktionen in meinem Leben gemacht und davon hat es mir 3 Premieren verregnet. Das war jetzt sozusagen die 3. Das gehört dazu, was auch immer schade ist natürlich, aber alle anderen Vorstellungen sind vom Wetter her so, dass wir keine einzige absagen mussten. Das ist erstmal sehr positiv. Wie ich das erlebt habe, das kann man in wenigen Worten schwer schildern. Es ist natürlich eine ganz besondere Herausforderung, wenn man mal die Erfurter Domstufen mit Mörwisch vergleichen will, mit dem größten Operettenfestival der Welt, wo 6.000 Zuschauer da sein können. Das ist eine Seebühne, die ihre Herausforderung in der schieren Breite hat. Hier ist es genau andersrum. Die Domstufen haben ihre Herausforderung in der Tiefe des Geländes, man kann es ja nicht Bühne nennen, also diese großen Stufen, diese 6 Portale und 77 Stufen wollen erobert und bespielt sein. Und wenn man dann einen Stoff hat, wie der Name der Rose, der ja, wenn man das Buch kennt, ständige Szenenwechsel vorsieht, vom Schlafsaal in den Klostergarten, in die Kirche und wieder in die Bibliothek, und das alles noch geheimnisvoll darstellen soll und das dann noch bei Tageslicht, es geht ja 20 Uhr los und da ist es ja Anfang August durchaus noch hell, dann besteht natürlich die Herausforderung darin, dass man lückenlos und zügig und ohne Löcher diese Geschichte so erzählt, dass das Publikum 500 Romanseiten auf 2¼ Stunden Musik zusammen komprimiert, sozusagen gut versteht und dass bei dieser ganzen Geschichte auch die Emotion und da es ein Musical ist, auch die Show nicht zu kurz kommt. Das war also die große Herausforderung und mit 45 Mann Chor und 30 Statisten und 17 Solisten. Auch eine große Personage, die es zu organisieren galt. Ich kann sagen, dass ich eine Crew vorgefunden habe und da meine ich das gesamte Team, begonnen bei den Werkstätten, dem Mahlsaal, bis hin zum Intendanten, die alle wirklich wie ein Mann zusammenstehen und wo es nicht ein einziges Mal den Satz gab, das geht nicht, das können wir nicht. Es wurde alles getan, was notwendig war, um das Stück dahin zu führen, wo es heute ist.
Und Sie selbst haben ja auch mitgetan als Bruder Malachias, glaube ich, als der Bibliothekar, genau. Und sterben da jeden Abend an den vergifteten Seiten, oder?
So ist es.
Herr Köhler, Sie kehren jetzt an die Hochschule zurück, muss man ja sagen, an der Sie einst studiert haben. Welche Erinnerungen haben Sie denn an diese Zeit damals? Das ist ja doch eine ganz andere Ära gewesen.
Ja, das stimmt. Also die Erinnerungen sind natürlich vielfältig und durch den Bewerbungsprozess und die Beschäftigung mit dem Institut natürlich alle wieder hochgekommen und wieder entstanden, wo sie schon eigentlich sehr, sehr tief weggegraben waren. Also ich muss sagen, dass das Studium zu den schönsten Lebensabschnitten gehört. Es ist so gewesen, dass ich mich an unglaublich humorvolle Zeiten erinnere, weil wir als Gesangsstudenten natürlich die Möglichkeit hatten, im Studium uns auszuprobieren und auch gerade als junge Leute über die Schiene des Humors und über die Schiene des ja, humorvollen Scheiterns auch sehr viel über uns selbst gelernt haben. Und ich werde natürlich versuchen, diesen Geist, den ich damals gespürt habe und der mir sehr gut bekommen ist, der mir auch das Rüstzeug für mein künstlerisches Leben mitgegeben hat, in die Hochschule hineinzutragen, sofern er nicht schon da ist. Das gilt es ja erstmal zu eruieren jetzt, wo tatsächlich mental Veränderungen angebracht sind und wo ich auch prägend tätig werden kann mit meinen Erfahrungen und auch mit meiner Persönlichkeit.
Und Sie sind ja einer der bekanntesten Countertenöre Deutschlands. War denn damals in DDR-Zeiten, war das schon so etabliert oder wie sind Sie auf diese besondere Stimmlage gekommen?
Nein, das ist eben auch der Hochschule geschuldet. Es ist eine lustige Geschichte. Wir hatten damals sehr viele Kruzianer als Studierende in den Seminargruppen. Und in meiner Seminargruppe gab es keinen Tenor. Und die Kruzis sind abends immer in die Kneipen gezogen, zu viert, und haben sich hingesetzt und haben irgendwann angefangen, aus ihrem reichhaltigen Volksliedrepertoire Prima Vista Volkslieder zu singen. Dafür gab es Freibier. Und das war in meiner Seminargruppe nicht möglich, weil es keinen Tenor gab. Und da war der Frust natürlich groß. Und ich hatte Geige studiert und habe gesagt, Leute, gebt mir doch mal so ein Liederbuch. Ich kann das vom Blatt singen. Und dann bin ich mit und habe den ersten Tenor gesungen. Und das war mir aber zu hoch, weil ich ja Bariton war und habe das eben dann einfach im Falsett gesungen. Und so wie die Comedian Harmonists das auch gemacht haben. Und da habe ich gemerkt, das geht eigentlich ganz gut. Und habe das dann aber wieder vergessen. Und als ich dann per Zufall tatsächlich nach Halle in die Geburtsstadt Händels als Spielbariton engagiert wurde und auf dieser Position nicht glücklich war, weil Operette zu DDR-Zeiten ein ganz eigen Ding gewesen ist. Ich wollte jedenfalls aufhören damit. Und dann kam mir die Idee, ich kann ja vielleicht noch was anderes. Und es war genau die Zeit, wo man das tatsächlich in Halle gewollt und gewünscht hat. Und so ist es dann entstanden.
Nun sind Sie ja ein bis heute sehr vielseitig aufgestellter Mann, Sänger, Regisseur, Sie sind bewandert in neuer Musik, haben da viel, ganz viel gemacht. Sie haben ganz viel in alter Musik gemacht, Sie waren auch mit einer der Ersten, der mit alter Musikensemble zusammengearbeitet hat. Sie waren Intendant des Großen Opernhauses, das darf man nicht vergessen, haben Operette gemacht, jetzt sind Sie Rektor. Was hat Sie denn dazu gebracht? Hat es noch gefehlt im Portfolio?
Naja, in der Retrospektive mag das so aussehen, als hätte es noch gefehlt. Es hat mich einfach interessiert, als ich diese Ausschreibung gelesen habe, hat es tatsächlich in mir Klick gemacht und ich habe gedacht, ich muss das versuchen. Ich habe jetzt 35 Bühnenjahre hinter mir und wie Sie schon gesagt haben, eigentlich all das ausprobiert, was ich an Potenzialen in mir gespürt habe. Das hätte sicherlich so weitergehen können, aber Überraschungen hätte es bestimmt nicht mehr gegeben. Und so war also die Neugierde auf noch etwas Neues, nochmal etwas Gestalten für den Nachwuchs, natürlich ein interessantes Aufgabenfeld, was sich mir da also erschlossen hat. Und ich denke, dass mich dazu bewogen hat, mich dann auch dafür zu bewerben. Was jetzt daraus entsteht, da bin ich selber sehr gespannt. Denn ein Rektorenamt, das muss man sich, glaube ich, erobern und erarbeiten. Da gibt es keine detaillierte Tätigkeitsbeschreibung. Was man da im Einzelnen zu tun hat, glaube ich, muss man erspüren. Und wie man es zu tun hat, auch.
Und Sie sind aber jetzt jemand, der natürlich aus dem Genannten den ganz reichen Erfahrungsschatz mitbringt. Das kann ja kaum ein Rektor von sich sagen, dass er also auf so vielen Gebieten unterwegs war, wie Sie auch im internationalen Maßstab. Was bringen Sie denn jetzt an Erfahrung oder was können Sie an Erfahrungen einbringen jetzt davon?
Ja, vor allem den Blick der Praxisbezogenheit auf das Studium. Natürlich ist es so, dass eine Kunsthochschule jetzt nicht so denken kann, dass jeder, der die Schule verlässt, in dem Fach, das er studiert hat, eins zu eins ein Leben lang arbeiten wird. Das ist sicherlich an technischen Hochschulen möglich, aber bei uns ist das nicht so. Also mein Beitrag kann sein, den Studierenden zu vermitteln, dass sie selber so mutig in der Selbstentdeckung sind, dass sie alle Potenziale ihrer eigenen Kreativität entdecken und auch im späteren Leben verwenden. Ich denke, der Ansatz ist richtig, dass wir ein Höchstmaß an Kreativität und Lebensmut ausbilden müssen, um mit dem Rüstzeug, was man hat, wenn man die Hochschule verlässt, sein Leben zu gestalten. Es ist ja auf dem heutigen Markt nicht mehr so, dass ein Geiger automatisch eine Stelle bekommt und ein Leben lang da bleibt. Ein Sänger schon gar nicht. Und ein Lehrer auch nicht. Also man muss eben dieses Modell, dass man auf mehreren Füßen stehen kann, dass man mehrfach belastbar ist und nicht nur wie ein quasi Fachidiot durch die Gegend läuft. Ich glaube, das ist heute die Herausforderung und da sehe ich meine Aufgabe, das ins Studium einzubringen.
Das sagt Axel Köhler, seit heute ist er neuer Rektor der Hochschule für Musik in Dresden. Wir reden gleich weiter, hören aber erstmal wieder Musik aus dem Hause, das jetzt sozusagen das Seine ist, das Hochschulorchester unter einem Herrn, der jetzt auch ganz frisch wieder in Dresden ist, Marek Janowski, dirigiert hier Felix Mendelssohn Bartholdy. Marek Janowski, der ja am vergangenen Wochenende auch sein neues Amt in Dresden angetreten hat. Hier hatte das Orchester der Hochschule für Musik Karl Maria von Weber in Dresden geleitet. Und auch dort gibt's ja seit heute einen neuen Chef, Axel Köhler, nämlich ist der neue Rektor. Und heute hier bei uns im MDR-Klassikgespräch, Herr Köhler, wenn man sich jetzt mal auf der Webseite zum Beispiel das Organigramm der Hochschule anschaut, die Studienrichtungen, die Vielzahl der Lehrenden, dann ist das ja eine ziemlich komplexe Sache. Sie hatten ja, wenn auch so ein bisschen ungewollt, jetzt ein bisschen Zeit, sich die Hochschule anzusehen, ein bisschen auch die Sachlage zu eruieren. Wie sehen Sie denn im Moment den Stand der Dinge?
Also das Organigramm und der Stand der Hochschule sind zwei verschiedene Dinge. Das Organigramm ist natürlich deshalb so, weil es ein Hochschulfreiheitsgesetz gibt, wonach die Hochschulen organisiert sind. Und da gibt es auch aufgrund der Mitbestimmung eine Menge an Gremien, die jeweils ihre Entscheidungskompetenzen haben, wo der Rektor zu großen Teilen den Vorsitz hat. Aber es ist nicht damit zu verwechseln, dass der Rektor sagt, hier geht's lang und basta. Es sind wirklich Dinge, die in der Gemeinschaft gefunden werden. Und deshalb sind manche Entscheidungsprozesse auch so lang, weil sie halt gründlich und im besten Sinne demokratisch vonstatten gehen. Der Zustand der Hochschule ist ein eigen Ding. Es ist ja bekannt, dass es da Verwerfungen gab in den letzten Jahren, was die Rektorenschaften anging. Und aufgrund dieser Situation ist die Hochschule mental tatsächlich nicht so doll aufgestellt gerade. Und auch das ist eine große Aufgabe, gegenseitigen Respekt, Vertrauen und auch wieder eine gewisse Thermik und Leichtigkeit in die Atmosphäre zu bringen, damit Kreativität entstehen kann und nicht in Formalitäten erstickt.
Nun muss man ja dieses Vertrauen schaffen. Sie sind jemand, der das sicherlich sehr gut kann. Haben Sie sich denn sozusagen mit dem Lehrerkollegium, mit den Kollegen schon vertraut gemacht, haben Sie sich da überall vorgestellt?
Also das war jetzt in der Zeit nicht im vollen Umfang möglich. Ich habe ab dem 21. Mai in Erfurt inszeniert bis zur Spielzeitpause der Thüringer Kollegen. Das war Ende Juni. Und dann habe ich die 3 Wochen, die Semesterpause in Dresden anfing, genutzt, um mich mit Professoren und Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen zu treffen, die ich vor allem noch nicht kannte. Das waren sehr interessante, sehr aufschlussreiche und sehr schöne Gespräche zum Kennenlernen, zum Zuhören, welche Ziele die einzelnen Kollegen haben, wie sie ihre Lehre sehen, was sie für Möglichkeiten sehen, was sie für Unmöglichkeiten bemerkt haben. Aber da habe ich noch einen großen Berg Arbeit vor mir. Aber es ist tatsächlich mein Ziel, wenn das Semester beginnt und wieder alle vor Ort sind, dass es jeden Tag Einzelgespräche geben wird, um mit jedem Kollegen, der da an der Schule ist, gesprochen zu haben. Das wird sich hinziehen bis Dezember. Das ist ganz klar, weil wenn man überlegt, dass wir ungefähr 90 Professoren und 250 Lehrbeauftragte haben, kann man sich vorstellen, was solche Personalgespräche für einen Umfang bedeuten. Ich will da auch keinen Stress machen, aber es ist schon mein Ziel, wirklich jeden mal kennengelernt zu haben und zu wissen, mit wem ich es zu tun habe und auch, dass die Kolleginnen und Kollegen wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Nun sind Sie ja nicht ganz unbewandert, was die Arbeit mit jungen Leuten angeht. Sie haben gelehrt, Sie sind auch in diversen Jurys gesessen, auch als Juryvorsitzender, glaube ich. Die Hochschule jetzt ist aber doch noch was anderes, oder?
Naja, bei einem Juryvorsitz geht es immer in einem Wettbewerb um ganz klare Leistungsbeurteilungen. Hier an der Schule geht es vor allem auch um die administrative Tätigkeit. Es gibt sehr strenge gesetzliche Vorlagen. Mein Dienstherr ist das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. Und diese Zielvereinbarungen, die da geschlossen sind, gilt es umzusetzen. Aber meine Aufgabe ist, so dazwischen zu sein. Also, dass man die Gesetze, die bestehen, tatsächlich für die Kreativität auslegt und dass man nicht aufgrund der Gesetzeslage den Satz sagt, nee, das geht nicht. Also ich möchte versuchen, so viel wie möglich im Rahmen des Machbaren zu ermöglichen. Das wäre mein Ziel.
Und Sie hatten es vorhin schon ein bisschen angedeutet, ein zunehmend wichtiger Aspekt der Ausbildung ist auch das sozusagen Self-Management. Also ja, die Hochschulen bilden ja immer sozusagen mehr junge Musiker aus, als dann im Zweifel Orchesterstellen vorhanden sind. Da kommt es ja wirklich drauf an, flexibel zu sein. Wie wichtig ist das heute überhaupt in der Ausbildung?
Also ich sehe das als einen der wichtigsten Punkte überhaupt an. Denn die Absolventen, die mit einem kreativen Geist ausgestattet sind, werden an einem Prozess des Scheiterns auch nach dem Studium nicht verzweifeln, weil ein Prozess des Scheiterns immer beinhaltet, dass andere Türen aufgehen. Man muss nur durchlaufen und man muss die nächsten Räume erkunden. Und auf diese Art und Weise sind ja wunderbare Ensembles entstanden. Also nicht nur im Bereich der alten Musik, auch im Bereich der neuen Musik und auch im Bereich des Jazz-Rock-Pop. 80% dieser Künstler haben nie eine Festanstellung gehabt. Und wenn man sie fragt, wollen sie das auch nicht. Weil natürlich der Vorteil einer freiberuflichen Tätigkeit darin besteht, dass man im besten Sinne des Wortes frei ist. Und man muss sich als Festangestellter diese Freiheit behalten. Das ist auch eine Herausforderung, weil man als Festangestellter natürlich in einem Kollektiv mit festgezogenen Tarifverträgen sich befindet. Und da kann man ganz schnell abgleiten in eine ungute Beamtenmentalität, die dann zum Schluss Dienst nach Vorschrift ist, ohne Lust. Und diese Gefahr besteht bei den Freiberuflern nicht. Dort besteht die Gefahr der Verzweiflung daran, dass man keine regelmäßige Sicherheit hat. Aber diese Sicherheit in sich selber zu finden und zu sagen, ich schaffe das schon. Und wenn es mal ein halbes Jahr ein bisschen dünn ist, dann muss ich mir was Neues einfallen lassen. Ich glaube, diese Stärke müssen wir unseren Studierenden mitgeben.
Aber das ist ja ein Aspekt, der jetzt auch für Sie zutrifft. Sie müssen sich ja auch auf der einen Seite vielleicht die kreative Freiheit bewahren und auf der anderen Seite sind Sie natürlich auch, vielleicht auch im positiven Sinne, gebunden in die administrativen Prozesse einer Hochschule.
Das ist richtig. Ich habe nur 35 Jahre meine Freiheit ausgelebt. Ich habe das immer so managen können, dass ich im Festvertrag an der Oper in Halle gewesen bin. Aber dieser Festvertrag war sehr klein. Er bedeutete ein Minimum an Sicherheit und der Rest der Spielzeit gehörte mir selbst und ich konnte ihn gestalten, wie ich wollte. Und das war natürlich ein großer Vorteil. Was meine Erfahrung daraus ist, dass tatsächlich auch ein bisschen Mut und Rupse dazu gehört, dass man sagt, ich mache das jetzt oder nee, das sage ich jetzt ab, egal was die anderen sagen. Ich tue es nicht, weil es für mich oder für das Stück nicht gut ist. Ich hoffe auch, dass ich aus diesem Gefühl, was ich da immer empfunden habe, wenn solche Prozesse anstanden, jetzt noch schöpfen kann und dass ich das auch entsprechend kommunizieren und weitergeben kann.
Nun sagen ja alle, also Dirigenten oder Juroren bei Wettbewerben, die mit heutigen Absolventen der Musikhochschulen arbeiten, die Qualität ist sehr hoch. Man steht auch im internationalen Wettkampf sozusagen. Wo würden Sie denn die Stärken der deutschen Musikhochschulen sehen, speziell auch der in Dresden?
Also es gibt also die deutschen Musikhochschulen insgesamt kann ich jetzt noch nicht einschätzen. Lassen Sie mich über die Dresdner Hochschule sprechen. Die Stärke der Dresdner Hochschule ist tatsächlich eine Vielfalt gepaart mit einem großen Traditionsbewusstsein. Der Standort Dresden ist ja wirklich nicht irgendein Standort. Dort haben ja wirklich weltbekannte Komponisten, Dirigenten, Sänger gewirkt, auch Regisseure, über die Jahrhunderte hinweg. Ne, zur Barockzeit hat Johann Adolf Hasse als Kapellmeister der Dresdner Hofkapelle allein 11 seiner Opern zur Aufführung gebracht und hat damals das Orchester revolutioniert. Es haben Richard Strauss hier gewirkt, es hat Richard Wagner hier gewirkt. Die Hochschule trägt den Namen Karl Maria von Weber. Das ist eine Tradition, der diese Hochschule gerecht wird, indem sie ausbildet Orchestermusiker, Pianisten, Sänger in dieser Tradition. Und daneben steht dann das große Interesse für die moderne Musik. Die Ausbildungsstränge, was die Barockmusik angeht. Und wir haben 8 Institute für neue Musik, für Kindererziehung, für Musikermedizin, für elektronische Musik. Und das sind alles Dinge, die eine solche Vielfalt ergeben, wo ich sage, das ist eigentlich eine Stärke unserer Schule. Das muss man herausstellen und muss man auch bewahren. Es besteht ja oft die Gefahr, dass man sagt, naja, da ein Studiengang, wo nur 2, 3 Studenten sind, der lohnt sich vielleicht nicht. Den evaluieren wir mal und dann nehmen wir ihn mal raus. Mein Bestreben ist eher, dass man sagt, man muss so viel wie möglich individuelle Studiengänge vorhalten, um Leute auszubilden, die tatsächlich dann auch später ihre Nische finden. Und die es eben nicht zweimal gibt und die eben nicht austauschbar sind.
Also wir merken schon, das wird eine sehr den Studenten und Studentinnen zugewandte Art des Wirkens werden. Wir reden auch gleich weiter mit dem neuen Rektor der Dresdner Musikhochschule, mit Axel Köhler. Heute ist der erste Arbeitstag. Hier ist aber erstmal wieder Musik und diesmal hören wir Axel Köhler selbst mit einem Lied von Johann Valentin Görner, Komponist aus Penich bei Leipzig, der Bruder übrigens von Bachs Thomas-Organisten Johann Gottlieb Görner. Und begleitet wird Axel Köhler hier von zwei anderen guten Bekannten bei MDR Klassik, Wolfgang Katschner mit der Laute und die Harfenistin Margret Köll, die wir ja vor wenigen Wochen erst beim MDR Musiksommer erleben konnten. Axel Köhler als Sänger, da hat er sich ja große Meriten erworben, wie als Regisseur auch und als Opernintendant. Und nun versucht er eine weitere Erfolgsgeschichte wahr werden zu lassen, nämlich als Rektor einer Musikhochschule, in diesem Falle der Dresdner Musikhochschule. Heute ist dort der erste Arbeitstag und Axel Köhler hier bei uns im MDR Klassikgespräch. Herr Köhler, nun sind Sie ja als jemand bekannt, der, wenn er was Neues beginnt, ein neues Projekt, da jede Menge Ideen in der Hinterhand hat. Welche könnten denn das jetzt für Dresden sein?
Also da bitte ich um Verständnis, dass ich jetzt nicht mit Ideen vorpresche, die dann in der Hochschule noch nicht besprochen sind. Ich möchte nicht, dass meine Kollegen über die öffentlichen Medien erfahren, was ich so vorhabe. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mit meinen Professorinnen und Professoren, Lehrenden und Studierenden strategische Gespräche zu führen. Natürlich gibt es Ideen. Diese Ideen brauchen sicherlich eine Zeit der Umsetzung, aber die Grundidee ist erstmal wirklich mental zu arbeiten, den Zustand zu analysieren, Vertrauen herzustellen und präsent zu sein. Ich habe vor, tatsächlich keine Regie mehr zu führen. Es gibt in dieser Spielzeit noch zwei Projekte, die nachhängen. Die Meine Fledermaus von Duisburg wird nach Düsseldorf übernommen. Das ist innerhalb der deutschen Opernreihen so üblich. Da werde ich nochmal ein paar Tage in Düsseldorf sein. Und die Lustige Witwe aus Erfurt hat das Staatstheater Karlsruhe gekauft und möchte die im Mai zur Premiere bringen. Da werde ich nochmal einige Tage investieren. Aber ansonsten bin ich vor Ort. Und außer dem Higgins, den ich an der Staatsoperette sozusagen gegenüber immer mal abends spielen werde, wird es keine anderen Nebentätigkeiten geben, sodass ich mich 100% auf diese Schule einlassen kann und will. Und geben Sie mir ein halbes Jahr Zeit, wenn dann alles so weit ist, dass man miteinander gesprochen hat, dann denke ich, können auch neue Ideen öffentlich auf den Tisch.
Und wenn Sie sagen, die mentale Lage ist jetzt eine, die verbesserungswert wäre, man muss ja da, glaube ich, viel Psychologie mitbringen. Das hat man aber als Regisseur, glaube ich, schon im Blut, oder?
Ja, ich denke schon. Ich habe eigentlich seit dem Jahr 2000, wo ich begonnen habe, Regie zu führen, den größten Teil meiner Arbeit damit verbracht, Kollektive zusammenzuführen, Menschen, die sich nicht kennen, innerhalb von wenigen Tagen einzuschwören auf ein gemeinsames Ziel, dafür eine Atmosphäre zu schaffen, die von Respekt und Achtung und Lust an der Arbeit geprägt ist. Und ich denke, das ist ein großes Pfund, was ich einbringen kann.
Nun sind wir uns ja einig, Herr Köhler, dass die Musikhochschule in Dresden ein großes Potenzial hat und dann auch noch natürlich sich in einer Stadt befindet, die ja eigentlich als Musikstadt ein Paradies für Musikstudenten ist. Also auch Sie mit Ihren glänzenden Kontakten überall hin. Wird es da eine Intensivierung der Zusammenarbeit geben, auch mit den musikalischen Institutionen der Stadt, also Semperoper, mit der Staatskapelle, mit der Philharmonie, auch der Operette natürlich, mit der Sie ja auch eng verbunden sind?
Also diese Zusammenarbeiten existieren schon zu großen Teilen. Interessant ist nur, dass das in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird. Auch das ist eine Aufgabe für mich, Dinge an die Öffentlichkeit zu tragen, die diese Schule bereits tut, die aber eben in der Wahrnehmung ein bisschen hinten anstehen. Also die Hochschule ist zum Beispiel einer der größten Veranstalter der Stadt Dresden überhaupt. Es gibt wahnsinnig viele öffentliche Konzerte. Und alles das muss mehr in das Ohr und in das Auge und in die Wahrnehmung der Dresdner. Gleichwohl gibt es weitere Bestrebungen, die Zusammenarbeit mit den Kulturinstituten der Stadt zu vertiefen. Mit der Semperoper gibt es da bereits Zusammenarbeitsbestrebungen, was zum Beispiel den Chor angeht. Es gibt eine Orchesterakademie zusammen mit der Dresdner Philharmonie. Maestro Thielemann hat mich selber angerufen und sagt, komm, wir arbeiten zusammen, schick mir deine Dirigenten rüber. Das ist, da habe ich mich sehr gefreut. Was in der Praxis daraus wird und wie es entstehen kann, das werden wir sehen. Ich selbst habe einen Kooperationsvertrag mit der Staatsoperette Dresden angerührt sozusagen und bin mit Frau Konter-Uhroff in Verhandlungen, dass wir regelmäßig sowohl Orchestermusiker als auch Gesangsstudenten an diesem Hause unterbringen für Praktika und für Substitute. Das bezieht sich auch auf das Feld der Kooperation und des Dirigierens. Auch da gab es in der Vergangenheit auch durch den Chefdirigenten Andreas Schüller von der Staatsoperette schon Formen der Zusammenarbeit. Das gilt es alles zu vertiefen, auch mit den Landesbühnen und mit der Elbland-Philharmonie. Wir haben hier wirklich genügend Partner, Kooperationspartner, die auch Interesse daran haben, mit jungen Leuten zu arbeiten. Und wie gesagt, da bin ich bei der Bestandsaufnahme jetzt noch nicht so weit, inwiefern da große Reserven sind, das noch zu pushen.
Aber grundsätzlich ja diese öffentlichen Auftritte für angehende junge Musiker, die noch im Studium sich befinden, das ist etwas eigentlich, glaube ich, sehr Positives. Also das ist etwas, was auch ein Studium enorm aufwertet.
Absolut. Und ich meine, die Hochschule ist ja bestens ausgestattet. Wir haben einen Konzertsaal, der 400 Leute fasst. Und dort finden regelmäßig Veranstaltungen statt, sämtlicher Fakultäten und sämtlicher Fachrichtungen. Da gibt es Gesangspodien, da gibt es Konzerte mit unserem Jazzorchestra und vieles, vieles mehr. Und wir haben auch viele externe Spielstätten. Ne? Das Festspielhaus in Hellerau ist mit dem Klangnetz zusammen mit dem Institut für Neue Musik verwoben. Das Wagner-Museum in Graupar und. Man könnte vieles aufzählen. Die Reihe Lied in Dresden in der Loschwitzer Kirche. Alles das sind Konzerte, die von der Hochschule aus initiiert werden. Es gibt einen riesigen Konzertkalender und da hoffe ich einfach, dass der Zuspruch in den nächsten Jahren noch größer wird.
Und es gibt, glaube ich, auch eine bewährte und langjährige Zusammenarbeit mit der Erzgebirgischen Philharmonie und Professor Klemm aus dem eigenen Haus sozusagen. Ja. Das werden Sie als gebürtiger Schwarzenberger möglicherweise auch weiter fördern.
Auf jeden Fall. Da gibt es ja noch eine andere Connection mit Herrn Rademann. Wir sind ja beide aus Schwarzenberg und Professor Rademann ist ja im Moment der Leiter der Stuttgarter Bachakademie, was ja auch für die Hochschule ein großes Aushängeschild ist. Auch da wird es selbstverständlich mit dem Erzgebirgsfestival weitergehen.
Sie hatten gesagt, die Hochschule überhaupt noch mehr im Bewusstsein der Bürger verankern in der Stadt. Das ist ausbaufähig. Das sehen wir auch jetzt aus der Ferne. Betrachten Sie es nicht als Kritik, aber wir schauen auch drauf und wissen nicht alles, was die Hochschule macht. Wie wollen Sie das sozusagen, wie kann man mehr Öffentlichkeit erzeugen?
Also ich bin ja ein Mensch, der nicht pressescheu ist und ich halte mich selber für kommunikativ und ich denke, ich werde versuchen, über unsere Presseabteilung sehr viel Kontakte zu den öffentlichen Medien zu unterhalten und auch sehr viel informieren und selber sehr gern zur Verfügung stehen, um Auskunft zu geben und um Dinge in die Welt zu tragen. Auch da gilt es, eine Strategie der Öffentlichkeitsarbeit zu entwickeln. Ich glaube, es hängt immer mit den Personen zusammen, die sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite sitzen, wie sie wollen, wie sie miteinander können und was sie denn für wichtig halten zu veröffentlichen. Ich glaube, dass da sehr viel Persönliches eine Rolle spielt und da werde ich mein Bestes tun, um die Medien zu erobern.
Und da sind wir ja schon gerade dabei. Axel Köhler heute im MDR-Klassikgespräch. Wir reden gleich weiter. Hier ist erstmal ein erfolgreicher Absolvent der Hochschule für Musik in Dresden. Ist schon ein bisschen her. Sören Glaser. Heute ist er erster Soloflötist der Mittelsächsischen Philharmonie in Freiberg-Döbeln. Hier spielt er mit dem Orchester der Hochschule Jacques Ibert. Musik von Jacques Ibert mit Sören Glaser und dem Orchester der Hochschule für Musik Karl-Maria von Weber in Dresden und mit dem brandneuen Rektor der Hochschule, mit Axel Köhler, sind wir heute im MDR-Klassikgespräch. Herr Köhler, nun ist ja die Hochschule ein Institut, das nicht nur im weltweiten Wettbewerb steht, sondern natürlich, Sie sagten es auch schon, sehr bekannt ist mit der Musikstadt Dresden, auch im Hintergrund. Sie haben ja nun auch internationale Wettbewerbe selbst am Haus. Wie wichtig ist denn diese Internationalität für ein solches Institut wie Ihres jetzt heute?
Das ist brandwichtig. Wir haben ja nicht umsonst die Studiengänge auf das Bologna-System umgestellt. Das hat ja vor allem den Sinn, dass die Studiengänge international kompatibel sind. Dass also Studierende, die in Spanien ihren Bachelor gemacht haben, nach Deutschland, nach Dresden kommen hoffentlich und ihren Master machen. Oder dass im dritten Studiengang Meisterschüler auch international zu uns kommen und sich noch weiterbilden. Die internationale Vernetzung ist gerade in der Kunst extrem wichtig. Denn das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn man international tätig war, das war schon vor Jahrzehnten so, mein erstes Gastspiel größerer Art war mit René Jacobs in Montpellier 1989 im Dezember. Da hatte ich in der linken Rotationsrolle die Popeye, die Freude, den Ottone zu singen, und wir waren 10 Nationen auf der Bühne, und das habe ich damals so genossen. Das war für mich eigentlich das schönste Ereignis, und das zeigt, wie wichtig auch die internationale Ausrichtung eines Studiums ist, weil man, wenn man in einer gewissen Qualität unterwegs ist, natürlich die Chance, die Möglichkeit und die Notwendigkeit hat, auf internationalem Parkett tätig zu sein. Und das sollte man in der Hochschule schon beginnen. Und dafür ist es auch wichtig, dass wir viele internationale Kooperationen anschieben und auch auf dem wissenschaftlichen Sektor. Unsere Wissenschaftler sind da sehr, sehr gut. Da gibt es schon Kooperationen mit Bern und Salzburg. Und auch die Institute, gerade Institut für Musikermedizin, was ja auf dem Gebiet der Berufskrankheiten der Musiker forscht, ist international sehr stark vernetzt. Und auch unsere praktischen Zweige. Also alles das ist etwas, was man sehr befördern muss, weil ich denke, Internationalität ist eine der wichtigsten Kriterien einer Kunsthochschule.
Und die Internationalität, die schlägt sich ja auch in der Studentenschaft nieder. Also die Musikhochschulen sind ja heute äußerst international mit was weiß ich wie vielen Nationen. Wie tragen Sie dem denn Rechnung in der Aufstellung der Hochschule?
Also ich glaube, da ist es wichtig, dass man den Nährboden legt, dass die international Studierwilligen sich tatsächlich für unsere Schule interessieren. Dass man eine Willkommenskultur pflegt, dass man auch Sprachunterricht in gewisser Weise anbietet, in Kooperation mit der Technischen Universität zum Beispiel, dass Weiterbildungskurse in Deutsch möglich sind, aber auch, dass unsere Lehrenden und Dezernatsmitglieder ein Stück weit sich auch öffnen für die Internationalität und sich mehr des Englischen bemächtigen. Also das gesamte Flair muss so sein, dass man Lust und Appetit hat, an dieser Schule zu studieren und zu sein. Denn man darf nicht vergessen, Studium heißt nicht nur Lernen, Studium heißt auch Leben, heißt auch Existenz, heißt sozial sein. Und das ist natürlich eine besondere Anforderung, wenn man sich auf das internationale Parkett begibt.
Welche Rolle spielt Tradition? Also wir erinnern uns, die Musikhochschulen sowohl in Leipzig als auch in Dresden sind ja auch mal gegründet worden, sozusagen als Nachwuchsakademien für die großen Orchester, auch für den besonderen Klang der Orchester, der dort auch an den Hochschulen sozusagen schon vorgefertigt wurde. Welche Rolle spielt diese Tradition heute noch?
Also die Tradition ist die Wurzel. Das ist einfach so, ohne die Tradition, die die Dresdner Hochschule hat, wäre sie nicht das, was sie ist. Aber ich glaube, die Zeiten haben sich ein bisschen dahingehend geändert, dass man nicht sagen kann, die Studierenden, die durch Staatskapellenmitglieder an unserer Hochschule ausgebildet werden, sind die nächste Generation der Dresdner Staatskapelle. Der Eröffnungsprozess, die Internationalität, die wir gerade besprochen haben, ist ja keine Einbahnstraße, sondern es ist ja auch so, dass natürlich der gesamte Markt sich auch in Deutschland internationalisiert hat. Und so werden natürlich auf eine Stelle der Staatskapelle Dresden sich nicht nur Dresdner Hochschule bewerben, Hochschulabsolventen bewerben, sondern es wird natürlich international ausgeschrieben. Und dann muss sich das Klientel, was sozusagen von den Hochschulen Deutschlands kommt, muss sich der internationalen Konkurrenz stellen. Und da ist es so, es zählt einfach nur Leistung. Und deshalb, denke ich, ist auch der Dresdner Klang, der ja nach wie vor legendär ist, trotzdem noch da, obwohl er sicherlich inzwischen internationaler durchsetzt ist.
Nun gibt's ja, Herr Köhler, auch von der Hochschule aus die Zusammenarbeit mit den anderen Instituten hier in Mitteldeutschland, also mit der Hochschule in Weimar, mit der Hochschule in Leipzig. Da gibt's auch gemeinsame Projekte. Wie wichtig, wie intensiv ist der Verbund gerade mit den, sagen wir mal, regionalen Instituten auch?
Auch sehr wichtig. Ich habe schon einige Termine in Leipzig gehabt. Nun ist es so, dass wir im Bundesland Sachsen 2 Musikhochschulen haben. Und wir wissen ja, dass immer mal die ketzerische Frage aufkommen könnte, brauchen wir denn wirklich 2 Musikhochschulen? Ich bin ganz klar der Meinung, ja, bei der Bevölkerungszahl, die wir haben, brauchen wir die. Es gibt Bundesländer, die haben viel mehr. Und die Stadt Berlin hat als Stadt 2 Musikhochschulen. Also natürlich brauchen wir sie. Alleine um die Kreativität unserer Kultur wachzuhalten und zu befördern. Das macht uns ja als Menschen aus. Gleichwohl muss man bei diesen beiden Instituten Leipzig-Dresden gute Abstimmungen schaffen, dass wir am gleichen Strang ziehen, dass wir uns gut verstehen, dass wir uns ergänzen, dass wir uns auch teilweise absetzen und dass die Daseinsnotwendigkeit beider Schulen tatsächlich immer unterstrichen ist. Das liegt mir sehr am Herzen. Das geht natürlich auch mit den Hochschulen in den anderen Bundesländern. Da gibt es Kooperationen und Zusammenarbeiten und regelmäßigen Erfahrungsaustausch. Es gibt Landesrektorenkonferenzen. Ich werde auch sicherlich zu dem einen oder anderen Rektor immer mal fahren, um einen Gedankenaustausch zu betreiben, weil ich auch neugierig bin und weil ich auch wissen möchte, wie macht ihr denn das? Wie klärt ihr denn das mit diesem Problem? Ne, dass man nicht so im eigenen Saft kocht. Also ich glaube, Kommunikation ist das A und O bei diesem Amt.
Nun sind Sie, Herr Köhler, ein begeisterter und begeisternder Regisseur, was man an Ihren Inszenierungen immer wieder erleben konnte, wenn man sie auch beim Proben erlebt hat und so weiter. Und ich kann mir schlecht vorstellen, dass Sie das jetzt so einfach so aufgeben. Nun ist ja die Hochschule durchaus auch ein Ort, wo man kreativ tätig werden kann, also nicht nur administrativ, sondern auch Projekte stemmen kann mit jungen Leuten, die auch sehr begeisterungsfähig sind. Juckt Sie da nicht, was zu machen?
Also alles hat seine Zeit. Ich glaube, ich bin jetzt erstmal für ein Amt gewählt worden, um genau das, was Sie beschrieben haben, zu ermöglichen. Und allein diese Aufgabe ist auch schon groß. Ist letztendlich auch eine Art Bühne. Und ich habe jetzt 35 Jahre lang selbst auf der Bühne gestanden und Hand angelegt an all diese Sachen. Und es wird mir, glaube ich, eine große Befriedigung sein, wenn ich merke, dass durch meine Tätigkeit andere Menschen frei sein können in ihrer Kunst und in ihrer Kreativität. Das wäre für mich schon erstmal jetzt das Wichtigste. Ich glaube auch nicht, dass mir das andere fehlen wird, weil ich jetzt schon merke, was da an Aufgaben kommt, was da an Denksport geleistet werden muss, um genau diese Möglichkeiten im Rahmen der kleinen Räume zu finden, die es gibt und die vielleicht bisher nicht gefunden wurden. Allein das ist schon eine große Herausforderung und wird mir bestimmt viel Spaß machen.
Und Stichwort Kreativität, wie wichtig ist das, Kreativität in den sozusagen oder im Rahmen der Hochschule zu fördern? Denn wir wissen ja, viele Kammermusikvereinigungen, viele vielleicht auch Barockorchester und so weiter, haben sich ja im Rahmen von Hochschulen gegründet. Wie wichtig ist das auch für einen Rektor, sowas zu fördern?
Ja, das ist das, was ich vorhin schon gemeint habe. Querdenken und mal nicht nur in eingefahrenen Bahnen überlegen, sondern mal Ideen haben, die erstmal verrückt scheinen, aber im zweiten und dritten Gedankengang dann machbar sind. Nur so kann ja was Neues entstehen. Und die Freude am Experiment, das ist auch ein bisschen mein Ding natürlich. Ne? Also wenn man jetzt, wie entsteht eine Regie? Man, gerade jetzt bei dieser Musical-Uraufführung, man kriegt irgendwann einfach die Noten und den Text auf Norwegisch mit deutscher Rohübersetzung und daraus muss man dann irgendwie etwas bauen, wo ein Jahr später die Leute Bravo rufen. Aus dem Nichts sozusagen heraus. Und das ist ja das, was ich gerne anregen möchte, dass junge Menschen anfangen, in sich hineinzuhören mit dem Potenzial, was sie haben und vielleicht sagen, könnte jetzt Schumann spielen, aber ich habe eigentlich auf was ganz anderes Lust. Mal sehen, was rauskommt. Und das dann eben probieren. Und dann aber tatsächlich auch diese masochistische Freude am Scheitern haben. Dass man sagt, Mensch, das ist aber mal so richtig schief gegangen jetzt. Wann soll das passieren, wenn nicht im Studium? Also später ist es dann gefährlich, so krass zu scheitern. Aber im Studium muss man sich das gönnen, um daraus neue Wege zu entwickeln für sich.
Also ich höre daraus, Sie werden da viel Spaß an Ihrem neuen Job haben. Wie werden die ersten Tage jetzt aussehen für Axel Köhler?
Also die ersten Tage werden erstmal so aussehen, dass Rektoratssitzungen stattfinden werden und ich mich mit den akut zu lösenden Problemen beschäftige. Es gibt sicherlich Probleme, die drängen. Es gibt sicherlich Dinge vom Ministerium, die gleich erledigt werden müssen. Es gibt Dinge, die in der Hochschule ein bisschen mehr Zeit brauchen und haben. Es wird eine Mischung sein aus Gesprächsterminen, die administrativer Art sind, mit Kennenlernterminen, mit Interviews und vielleicht auch mit ersten Entscheidungen, die getroffen werden. Ich lasse mich überraschen.
Und wir werden Sie begleiten und werden regelmäßig darüber berichten, über Ihre Aktivitäten. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und ich wünsche Ihnen einen schönen Start in Dresden.
Dankeschön. Danke für das Gespräch.
MDR Klassik.